Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur, heute in einer neuen Form. Wir haben uns entschlossen, ein neues Format aufzumachen, Radio Enlighten Next Forum, wo wir zwei befreundete Sprecher hier mit im Studio, teilweise zugeschaltet aus Berlin, teilweise physisch hier im Studio haben. Neben mir sitzt Jens Heisterkamp von der Zeitschrift Info 3. Jens, herzlich willkommen.
Ja, schön, danke für die Einladung.
Und aus Berlin zugeschaltet Matthias Ruf vom Integralen Forum Berlin. Matthias, bist du in der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung. Schönen guten Abend aus Berlin.
Einen schönen guten Abend nach Berlin. Wir hatten gedacht, dass die Nominierung von Joachim Gauck als Bundespräsident ein spannendes Thema auch aus einer Perspektive von Bewusstsein und Kultur ist und dass es einfach spannend ist, mit Menschen, die sich über diese Thematik schon seit Jahren beschäftigen, wie Jens Heisterkamp und Matthias Ruf, einfach auseinanderzusetzen, welche Bedeutung kann das haben, hat das eine Bedeutung und ist das, so haben wir es ja auch getitelt, eine Chance für Deutschland. Ich möchte gern die erste Frage zuerst an Jens Heisterkamp stellen und einfach mal ganz schlicht, Jens, wen denkst du, kriegen wir hier als Bundespräsidenten?
Ich denke auf jeden Fall eine ganz außerordentlich interessante zeitgeschichtliche Persönlichkeit und darf vielleicht auch sagen, dass ich mich sehr persönlich selbst gefreut habe, als ich von der Nominierung letzten Sonntag gehört habe, die ja doch ein bisschen überraschend sogar kam, weil alle Stimmen im Vorfeld eher so aussahen, dass das nicht gelingen würde. Ich habe mich dann wirklich sehr gefreut, weil ich so das Gefühl hatte einer besonderen Stimmigkeit und einer in gewisser Weise einer Ausnahmesituation, dass für ein solches hohes Amt, eigentlich das höchste Amt im Staat, jemand nominiert wird, der jetzt nicht sich, wie das sonst ja fast immer üblich ist, durch Parteien hochgearbeitet hat, der eine übliche Parteikarriere durchlaufen hat und sich dabei dann eben auch von großen Teilen der Bevölkerung in so eine politische Eigenwelt verabschiedet hat, sondern jemand, der, und das ist das Besondere, finde ich, der ja ein ganz wichtiges Stück Zeitgeschichte auch repräsentiert, selbst. Denn Joachim Gauck hat ja in der friedlichen Revolution des Jahres 89 eine wichtige Rolle gespielt und auch in der Zeit, die danach kam, als Beauftragter für die Stasi-Unterlagen. Er hat also ein ganz wichtiges Stück der deutschen Geschichte, nämlich die Überwindung der deutschen Teilung und aber nicht jetzt sozusagen einfach dadurch, dass vielleicht die Mauer sich geöffnet hätte, sondern auch die Folgen, die ganzen moralischen, ethischen Probleme, die damit verbunden sind. Damit hat er sich ja über Jahre intensiv auseinandergesetzt und da finde ich auch eine ganz starke moralische Glaubwürdigkeit einfach bewiesen. Denn das ist ja, wir werden vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, diese Arbeit, diese Aufgabe, die er da übernommen hat als Beauftragter für die Stasi-Unterlagen, ist ja eine enorm exponierte gewesen und auch eine geschichtlich in gewisser Weise einmalige, mit einem so großen Unrecht so umgehen zu können.
Vielen Dank, Jens. Und Matthias, ich möchte gleich die gleiche Frage auch an dich mal weiterleiten. Aus deiner Sicht, wen bekommen wir und inwiefern ist das etwas, das außergewöhnlich ist oder vielleicht sogar eine Chance für dieses Land bietet?
Also ich glaube, als erstes mit einem Augenzwinkern gesagt, bekommen wir keinen Häuslisbauer. Wir bekommen keinen, der an seinem Klinker ein Familienhaus doch sehr, sehr stark interessiert ist, sondern jemand, der einfach auch in Berlin viel Zeit verbracht hat, im Einfluss ist von diesem ganzen Feld von den Menschen, die hier in Berlin leben. Und das ist natürlich ein eklatanter Unterschied zu seinem Vorgänger.
Jetzt ist natürlich unser Webcast Radio Enlighten Next keine politische Radioshow. Und unser Hauptaugenmerk ist eigentlich überhaupt nicht die politische Diskussion der jeweiligen Entwicklungen der Bundespolitik hier in Deutschland, sondern unser Schwerpunkt ist Bewusstseinsevolution, integrale evolutionäre Bewusstseinsevolution mit einer spirituellen Perspektive. Und ihr beide seid aus euren Hintergründen an ähnlichen Themen interessiert. Und es scheint mir schon herausstechend zu sein, dass viele Menschen, die Bewusstseinsevolution, Spiritualität, zeitgenössische Spiritualität als Thema für sich haben, eigentlich von dieser Nominierung sehr erfreut oder vielleicht sogar elektrisiert sind. Und frage an beide von euch, wer immer als erstes antworten möchte, warum? Warum aus dieser Perspektive, warum kommt hier ein so positives Echo? Ist es gerechtfertigt oder ist es jetzt etwas, was einfach so ein Effekt ist, der auch wieder vergehen wird? Oder steckt da mehr dahinter? Wer immer anfangen möchte, Jens?
Matthias vielleicht?
Also aus meiner Sicht, Tom, ist es so, wenn man versucht, ein bisschen atmosphärisch zu denken, ein bisschen das Klima, das politische Feld, die Raumsituation hier anguckt, wo sich die politische Szene trifft, ist es einfach energetisch und auch vom Bewusstsein her erstmal so, als würde jemand wirklich mit Rückgrat, mit einer Kantigkeit in dieses Feld kommen. Und das ist ja auch für dieses Feld schon ein Riesenproblem. Also am Sonntag, nicht weit von hier, einen Kilometer im Bundeskanzleramt, in diesem merkwürdigen Gebäude, gab es ja einen absoluten Eklat. Also Angela Merkel hat ja alle Register gezogen, ihn zu boykottieren und bloß am Ende des Tages nicht Joachim Gauck zu haben. Also von daher bringt er was ein, was eine Qualität ist, die ich auch, die mich berührt. Aber ich würde zur Vorsicht raten, wie er jetzt in den letzten Tagen beschrieben wird, als Demokratiehoffnung, als Frischzellenkur. Also das ist einfach ein altes Denken. Es ist, wir müssen selber die Hand an die eigene Nase fassen und uns da einbringen in dieses Feld.
Ich glaube, Matthias und Tom, das ist ja auch etwas, was Joachim Gauck immer selbst gerne betont, dieses selber anfangen. Und ich würde gerne vielleicht die Gelegenheit doch hier nehmen, auch mal ihn selbst kurz zu Wort kommen zu lassen. Wir können ihn leider nicht auch noch zuschalten, der ist zu beschäftigt im Moment. Aber er hat ja auch Dinge geschrieben. Und ich habe hier eine kleine Stelle aus seinen Erinnerungen, Winter im Sommer, Frühling im Herbst, herausgesucht, die so eine Schlüsselstelle eigentlich in seinem Leben bezeichnet, aus dem Herbst 89, und wo man, glaube ich, auch genau das spürt, was man mit ihm verbindet. Und ich glaube, auf die Frage von Tom, was ist das eigentlich, was man da erwartet? Das ist auch eine Stelle, die deutlich macht, warum man von ihm sowas wie einen Ruck vielleicht erwarten kann. Eine Impulsierung in Richtung unserer eigenen Freiheit, uns selber mehr auf den Weg zu machen. Aber ich wollte eben vorlesen, wie das bei ihm selbst ausgesehen hat. Denn Joachim Gauck ist ja eigentlich nicht jemand gewesen, der vor dem Jahr 89 schon so als Dissident in der DDR aufgefallen wäre. Er ist ja lange Jahre Pfarrer gewesen. Pfarrer ist er auch deshalb gewesen, um das vielleicht mal so ein bisschen biografisch auch hier reinzustellen, weil ihm er kam schon aus einer kommunistenkritischen Familie, war ihm eigentlich eine Laufbahn in der DDR verbaut. Er konnte eigentlich, wenn er studieren wollte, nur Theologie studieren, wie so viele andere, die dann später in der Protestbewegung auch sich geregt haben. So ein kindheitliches Erlebnis hat ihn tief geprägt, weil sein Vater sehr willkürlich von der sowjetischen Geheimpolizei einfach inhaftiert und weggeführt worden ist, weggeschleppt worden ist nach Sibirien. Die Familie wusste da monatelang gar nicht, was mit dem Vater geschehen war. Der ist dann zum Glück nach 4 Jahren zurückgekommen, nach also schwerer Zwangsarbeit in Sibirien, die also wirklich aus völlig willkürlichen Gründen verhängt wurde. Dann eben diese, bei Joachim Gauck selber, diese Laufbahn als Pfarrer, noch kein Dissident, aber doch in einem kritischen Verhältnis zu diesem Staat, den er immer total skeptisch gesehen hat. Aber er hat sich da einfach gewisse Freiräume erhalten. Und dann Im Jahr 89 spült ihn sozusagen diese Bewegung, die durch das ganze Land geht, plötzlich an eine Stelle, wo er als Pfarrer in Rostock genau das erfährt, was überall in der DDR in den damaligen Wochen passierte, dass die Menschen gerade aus den protestantischen Reihen die Kirchen nutzen als Bastionen des Widerstands, dass sich da die Gemeinden eigentlich zu Zellen des organisierten Ungehorsams dem Staat gegenüber bilden und dass es von den Gottesdiensten ausgehend diese Protestbewegung eigentlich beginnt. Und da hat eben Gauck hier in seiner Erinnerung eine kleine Passage beschrieben, wo es ihn sozusagen dann auch selber ergriffen hat und wo mit ihm selber was passiert ist. Und das ist der 19. Oktober 1989 gewesen. Und Gauck schreibt hier, wie dann 5000 Besucher in seine Kirche kommen, also in eine Kirche, wo man sich vorstellen kann, die Marienkirche in Rostock, wo sonst vielleicht ein paar hundert gewesen sind. 5000 Besucher standen eng aneinander gepresst im Kirchenschiff und schwitzten, obwohl es bitterkalt war. Selbstgerechtigkeit tötet, Gerechtigkeit rettet, hatten wir den Predigttext überschrieben. Ich spürte die Erwartung der Menschen, die alte Angst wie die junge Hoffnung. Und jetzt kommt eine Stelle aus seinem Predigttext von damals. Was einmal voller Leben und Kampf für Freiheit und Recht war, sagte ich dann, kann entarten, sich ins krasse Gegenteil verkehren, wie der Glaube an Gott degenerieren kann, zu entleerten Ritualen. So kann es mit gesellschaftlichen Entwicklungen auch geschehen. Welch ein Unterschied, die Internationale, das Lied der Kämpfer auf den Straßen, wenn es heute auf den Festen der herrschenden Kreise erklingt. Vor den Tribünen ziehen noch immer Menschen vorbei, rituelle Gesänge und Sprüche und die Macht zwar ergraut, aber stabil dem Volk gegenüber. Fern, ganz fern. Und in derselben Stadt, demselben Land, Menschen über Menschen, die jetzt einfach weglaufen, weil sie nichts mehr hoffen. Und solche, die plötzlich ihre Angst auf Wiedersehen sagen und den aufrechten Gang trainieren. Jetzt sagt Gauck weiter, ich konnte nicht weitersprechen an dieser Stelle. Ich verstummte, führte mit mir einen inneren, einsamen Monolog. Hast du den Mund nicht zu voll genommen, während mich die Botschaft gleichzeitig selbst überwältigte? Auf einem Tonbandmitschnitt hört man das lange Schweigen. Dann klatschten die Menschen Beifall. Es brach aus ihnen heraus, Lachen und Weinen gleichzeitig. Ich spürte förmlich die Energie, die von diesen Menschen ausging. Was als Ermutigung begann, würde als Ermächtigung enden. Und wir würden nicht mehr schweigen. Wir wollen nicht in Schizophrenie unser Leben verbringen. Wir wollen hier leben in Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir wollen nicht mehr hätscheln und entschuldigen, was uns krank macht. Wir wollen Recht Recht und Unrecht Unrecht nennen. Wir wollen dabei lernen, unsere eigenen Ängste zuzulassen, wie Václav Havel sagte, die Macht der Mächtigen lebt von der Ohnmacht der Ohnmächtigen. Und Gauck sagt dann noch, wir erlebten hier etwas Ungewöhnliches, es war groß, uns bisher nicht bekannt gewesen, benennen konnte ich es erst später, die Wiedergeburt des mündigen Bürgers. Und dieser Begriff der Ermächtigung, das ist für Gauck etwas, wenn man ihn verfolgt, was bis heute wichtig geblieben ist in seinen Reden und in seiner ganzen Haltung. Und wir haben dafür ja auch ein englisches Wort, das heißt Empowerment und meint eben dieses aus sich selbst heraus etwas zu machen, zu wissen, dass man was Größeres auch kann und aus diesen Gewohnheiten, aus der Angst raus kann. Und ich glaube, diese Botschaft ist auch unabhängig von dem politischen Kontext, in dem sie vor 20 Jahren für ihn wichtig war, heute etwas, was die Menschen irgendwie spüren, dass es mit ihm verbunden ist.
Was ich einfach an dem Mann so spannend finde, und das hat sehr viel mit dieser Empowerment, dieser Ermächtigung zu tun, ist, dass er in seiner Biografie, und du hast ja hier auch eine Schlüsselstelle wirklich auch vorgelesen, eine Authentizität darstellen kann, wo, und das ist gerade in einem deutschen Kontext die Ausnahme, jemand glaubwürdig vertreten kann, für etwas einzutreten, was er für Freiheit in Verantwortung bezeichnet. Ja. Und zwar in einer Art und Weise, die eben nicht schon übernutzt erscheint, sondern wo du merkst, da steht ein Mensch mit einer auch durchlittenen Biografie dahinter. Aber nicht nur einer durchlittenen Biografie, sondern auch einer Biografie, wo jemand eben Rückgrat gezeigt hat. Und das ist teilweise auch die Ironie der Geschichte, dass Diktaturen es auch ermöglichen, dass Menschen Größe zeigen können, die in Demokratien manchmal gar nicht so leicht zeigbar sind. Hm. Und dass dann eben in solchen Übergängen, wie wir sie jetzt haben, Menschen wie Joachim Gauck eine Glaubwürdigkeit haben, schlicht und einfach, weil sie ein schweres Schicksal hatten.
Ja.
Und weil sie in diesem Schicksal etwas bewiesen haben, nämlich Rückgrat, Verantwortung, Freiheitsbewusstsein, jetzt im tiefen Existenziellen. Hm. Und aus meiner Sicht sind das alles tief spirituelle Begriffe. Hm. Die Begriffe, die wirklich uns in unserem Menschsein ganz tief ergreifen und die auch gerade im historischen Kontext von diesem Land eine wichtige Rolle spielen können. Ich finde es ja auch eine Pointe fast, dass er das Wort Ermächtigung verwendet. Und das Wort Ermächtigung hat ja auch eine gewisse Geschichte in diesem Land. Also da schauert einem ja auch schon, wie bei manchen anderen Wörtern, die Benutzung dieses Wortes, obwohl es wirklich nichts anderes heißt als Empowerment. Mhm. Und diese Gefahrenseite ist im deutschen Kontext einfach immer mitzudenken. Ja. Und auch sich schlicht einfach zu freuen und elektrisiert zu sein, dass jemand an die Spitze des Staates kommt, der... Und man glaubt, der ist richtig dort, der kann was leisten für dieses Land. Selbst da hat man im deutschen Kontext mehr als sonst sofort auch einen Schuss Selbstzweifel, ob man hier nicht zu weit geht, ob man da überhaupt emotional sein darf.
Klar.
Und also genau, ich ganz kurz den Gedanken noch fertig sagen darf, Matthias, ich führe ihn gleich zu Ende. Genau darin sehe ich aber auch die Chance von so einem Mann, weil er einfach Glaubwürdigkeit hat. Wie sich das entwickelt, das wissen wir alle nicht, aber ich glaube, dass es wichtig ist, hier wirklich auch zu einem Mut zu finden, wieder an die eigene Freiheit zu glauben und das auch in einem gesellschaftlichen Kontext. Und auch ein eigenes gestaltendes Wollen. Und da glaube ich, dass in einem Land, wo gerade so viel möglich ist, auch von einem integralen Denken, an einem neuen Entwicklungsdenken, hier dieses Land auch in manchen eine Vorbildrolle sein kann, in einem internationalen Kontext zumindest eine Vordenkerrolle einnehmen kann, hier es einfach schön ist, dass so ein Mann so eine Chance bekommt. Matthias.
Also herzlichen Dank, Jens, für diese Stelle, die du vorgelesen hast. Thema dieser neuen Radiosendung, wo ich ja sehr dankbar dafür bin, für deine Initiative, Tom, ist für mich da noch ein anderer wesentlicher Punkt. Und zwar aus Bewusstseinswissenschaft, aus dieser Perspektive heraus, würde ich sagen, da ist eine echte Erfahrung, eine echte Bewusstseinserfahrung, die in der Schnittstelle ist zu politisch sein. Mhm. Und das ist ein Feld, ein Thema, was wir aus meiner Sicht viel stärker ins Feld führen müssen. Also in meiner eigenen Biografie und meinem ganz direkt eigenen Empfinden gibt es da einen ganz tiefen Zusammenhang, warum ich mich engagiere, warum ich die Sachen hier ins Feld bringe. Dieses politisch sein, das hat für mich zu tun mit einer Bewusstseinserfahrung. Also politisch sein hat was zu tun mit Bewusstsein. Oder auch gesagt, dieser Mangel, der in unserem Feld ist, müssen wir aus dieser Perspektive mal beleuchten.
Ich glaube, was du hier auch ansprichst, ist, dass Bewusstseinsarbeit, wie wir sie sehr oft kennen, reduziert ist auf einen allein persönlichen Prozess meiner persönlichen Entfaltung, dass aber Bewusstseinskultur immer eben auch einen kulturellen, das heißt einen gemeinschaftlichen Aspekt hat und einen gestalterischen Aspekt. Und dass wenn dieser gestalterische Aspekt, nämlich dass wir aus einem wenn ich es einfach mal so dahinstellen darf, integral evolutionärem Bewusstsein wirklich auch Gemeinschaftlichkeit in selbst gesellschaftlichen Dimensionen gestalten wollen, Bewusstsein, die eigentlich nicht wirklich einen Zweck erfüllt. Weil wozu braucht es Bewusstseinsentwicklung, wenn sie nicht gestalterisch diese Welt wirklich auch entwickeln kann? Und insofern ist diese Schnittstelle zum Politischen eine wirkliche Schnittstelle, die oft vernachlässigt ist, und da kann ich dir nur zustimmen, und wo vielleicht so ein Augenblick wie jetzt da auch was ändern könnte.
Ja, ich würde das gerne ergänzen, genau in diesem Sinne. Denn Matthias, wir haben ja gerade auch in der deutschen Geschichte, anders als vielleicht in unseren Nachbarländern, bei den Franzosen zum Beispiel, auch oft gesehen, dass sich die Intellektuellen, also Menschen, die geistige Impulse geben können, auch sehr aus der Politik heraushalten oder diese Welt, sagen wir mal, auch als so ein bisschen als, ich sag mal, unappetitlich empfinden oder auch so, dass man vielleicht gar nicht da erwünscht ist und sich da gar nicht reinstellen möchte. Also es hat ja zum Beispiel die Intellektuellen in Deutschland vor dem also vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten haben sich ja auch durch Abwesenheit ausgezeichnet. Die wollten sich gar nicht engagieren. Und ich finde jetzt auch das Beispiel, die Person Joachim Gauck als mutmachenden Hinweis dafür, dass sowas überhaupt möglich ist. Also dass wirklich auch die Politik, Institutionen des Staates auch offen sind, dass es möglich ist, dass da auch Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, eine Aufgabe übernehmen können und nicht nur Menschen, die auf der Impulsseite sozusagen schon so völlig abgeschliffen sind, bevor sie ein solches Amt kommen, dass man von ihnen eigentlich inhaltlich gar nichts mehr erwarten könnte. Also das ist ja, das finde ich auch die Chance, die man mit diesem Mann als Bundespräsidenten hätte, dass da so eine Versöhnung im Raum steht zwischen einerseits intellektueller Welt und Politik, aber eben auch der Bevölkerung. Denn das ist ja auch das Spannende, dass doch große Teile der Bevölkerung auch diesen Menschen mit viel Vorschusslorbeeren bedenken und da eigentlich ein starkes Vertrauen im Vorfeld haben. Also vor 2 Jahren, als Gauck ja schon mal als Kandidat im Spiel war, gab es ja hier eine richtige Euphoriewelle schon, die so ein bisschen an Obama hat denken lassen für Deutschland.
Also Jens, da würde ich gerne so ein bisschen Skepsis in unser Gespräch reinbringen, weil wenn wir mal genau angucken, im Moment die Situation jetzt und auch wie es dazu gekommen ist, wo wir heute stehen, die letzten Jahre. Also welche Sozialwissenschaftler, welche Kulturwissenschaftler, welche Philosophen haben in der letzten Zeit nur ansatzweise sich in dieses Feld hier bei uns eingebracht. Also da ist ein eklatantes Schweigen. Mhm. Ein Schweigen, was schon fast unerträglich ist.
Absolut. Absolut. Das sehe ich genauso.
Und das würde ich gerne einen Moment aushalten wollen und sagen, okay, das sind die Bedingungen, die gerade hier manifest sind. Mhm. Und nicht sofort in Joachim Gauck ist einer, der eventuell einen konstruktiven Impuls in dieses Milieu reinbringt, weil er kommt in ein absolutes Haifischbecken.
Das ist richtig, das hat man ja schon gemerkt in den letzten Tagen.
Ja. Allein die letzten 2 Tage, ja. Das ist doch wirklich Wahnsinn, das ist unerträglich, welche Diskussionen nur in den letzten 2 Tagen um seine Person passiert sind. Der hat noch nicht mal Pieps gemacht. Und dieses Feld muss man auch verstehen und man muss verstehen, warum tun die seit Jahren im Grunde keiner sich einmischen, keiner wirklich die Stimme erheben, so wie es Harald Welzer die ganze Zeit fordert und sagt, wir haben da auch eine ganz, ganz heftige Krise.
Ja. Ich würde hier trotzdem auch eine weitere Frage reinbringen und auch ein bisschen so selbstkritisch einen Schritt zurück machen und zu sagen, einfach zu schauen, wo kommt denn diese Euphorie her? Diese Euphorie, ist das jetzt wirklich einfach, weil hier eine historische Chance ist, oder ist hier auch, wenn ich das so sagen darf, ein Obama-Effekt, wo auf einem Mann was projiziert wird, was er erstens nicht leisten kann, was er zweitens nicht ist und wo letztendlich Erwartungen hier an jemanden herangeführt werden, die sowieso zum Scheitern verurteilt sind, weil er hat seine politischen Positionen, er wird anecken, er wird sicher nicht in allem auch Dinge machen, die wir befürworten werden. Ist diese Euphorie angebracht oder ist hier auch so ein Hoffen wollen dahinter, weil endlich jemand nicht offensichtlich in Wolle gepackt ist, sondern authentisch sein könnte, dass hier so ein angestautes Hoffen da ist, dass das sich hier breit macht, oder sind die Voraussetzungen doch breiter und realer als einfach nur das Subjektive hier einen Messias haben wollen? Ich sag's mal so.
Ich glaube ja.
Ich weiß es nicht ganz genau, Tom. Also ich nehme jetzt bei mir jetzt nicht so eine Euphorie und in den Sachen, mit denen ich mich da jetzt beschäftigt habe, war. Also ich nehme da keine Euphorie wahr und ich nehme sehr stark eine extreme Projektion und eine völlige Überhöhung von seiner Person wahr. Was, wenn man dieses Feld, in dem er sich bewegt, nur ansatzweise versteht, einfach, da gibt es keinen Link zu diesen Projektionen.
Also ich würde das auch relativ bescheidener ansetzen. Ich freue mich zum Beispiel einfach auf die Reden, die dieser Mensch halten wird, weil man da wieder gerne zuhören wird, zum Beispiel bei Neujahrsreden oder bei allen möglichen Anlässen, wo man einfach, das ist schon mal, finde ich, ein Pluspunkt, dass man einem Staatsoberhaupt gerne zuhört. Es gibt natürlich auch Richard von Weizsäcker, erinnere ich mich noch dran, dem hat man auch gerne zugehört. Man war gespannt, was der zu bestimmten Dingen zu sagen hatte. Aber das war doch bei den letzten Bundespräsidenten eher in Routine übergegangen. Die haben eher versucht, nichts Falsches zu sagen, könnte man doch mal ein bisschen übertrieben sagen. Und ich wollte noch ein Wort zum Stichwort Haifischbecken sagen. Das ist ja sicher richtig und das merkt man jetzt auch schon, da wie so eine Figur von nicht nur von den Medien, sondern ja auch von der Netzgemeinde fast noch mehr in den letzten Tagen sehr heftig und auch unfair abgeklopft wird. Aber ich glaube, da kann man ja auch sehen, Joachim Gauck ist ja einiges gewöhnt. Er hat ja 10 Jahre lang dieser Stasi-Unterlagenbehörde vorgestanden, hat da 2 Amtszeiten überstanden und man muss sagen, das war sicherlich eines der angreifbarsten Ämter, die es überhaupt in der Bundesrepublik gab. Also der stand von allen Seiten unter Beschuss und jede kleinste Angriffsfläche, jeder kleinste Fehltritt, den er geboten hätte, hätte man sofort gnadenlos ausgenutzt, weil er hatte eigentlich nur seine moralische Glaubwürdigkeit, die ihn an diese Stelle gebracht hat und die ihm das ermöglicht hat, diese schwere Arbeit über 10 Jahre durchzuhalten. Und das hat er geschafft. Und er hat sich auch wirklich mit allen angelegt. Das muss man auch sagen. Das war Gregor Gysi, das war Stolpe. Er hat auch Kohl die Stirn geboten, der am Anfang einen ganz anderen Umgang mit diesen Akten vorhatte. Also der ist auch schon einiges gewöhnt. Und ich glaube, er wird sich auch nicht so leicht da verunsichern lassen. Aber vielleicht das Letzte noch in Richtung Matthias. Ich denke auch, man muss immer vorsichtig sein, nicht sozusagen in Menschen zu viel oder überhaupt etwas hineinzuprojizieren und wird dann am Ende doch nochmal auch gerne betonen, dass ich das eines der wichtigsten Dinge ist, das Zeichen, das davon von ihm ausgeht. Nicht nur seine Person selbst, sondern das Fakt, dass es möglich ist, dass eine Gestalt wie er, sage ich jetzt mal, das heißt ein Intellektueller, ein Mensch, der eine zeitgeschichtliche Figur ist, der kein Politprofi aus den Parteien ist, dass der in ein so hohes Amt kommen kann. Das finde ich ist ein Zeichen, davon kann viel ausgehen. Das kann andere auch ermutigen, was zu tun. Das ist ja auch eigentlich der Kern seiner Botschaft. Es ist nicht eine bestimmte parteipolitische Botschaft, so oder so zu stimmen, sich zu verhalten, sondern sich zu engagieren, ja, seine Freiheit ernst zu nehmen. Freiheit und Verantwortung, das ist seine Mission, wenn man so will.
Also wenn ich noch einen letzten Satz, bevor die Runde sich öffnet, sagen würde ich sagen, für mich ist es das Zeichen, was mir in meiner Arbeit sehr wichtig ist, mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, von der ersten Sekunde sie in diese Souveränität zu bringen, sie in ihre Stärke zu bringen und zu sagen, wie ja auch Joachim Gauck in seiner ersten improvisierten Rede gesagt hat, er interessiert sich und spricht vor allem zu den Menschen, die Verantwortung übernehmen, die eine Sensibilität haben für das, was hier in dieser Gesellschaft passiert und dafür Verantwortung übernehmen, aus Freiheit. Das ist spirituelle Grunderfahrung.
Mhm. Dem würde ich sehr zustimmen. Ich würde gern, bevor wir die Runde aufmachen, noch eine Frage in die Zukunft stellen. Und einfach, wir haben es versucht, so zu charakterisieren, wie wir Joachim Gauck wahrnehmen, auch welches Potenzial wir wahrnehmen, auch welche Projektion wir wahrnehmen. Was denkt ihr, kann ein Mann wie Joachim Gauck in diesem Amt, in diesem Land wirklich bewegen? Vor allem aus einer Perspektive einer Entwicklung einer integralen Bewusstseinskultur, einer vielleicht auch spirituellen Kultur, kann er hier etwas anstoßen in diesem Sinne und wenn ja, was? Wenn jemand von euch dazu noch kurz was sagen möchte.
Also wenn ich es richtig wahrnehme, aus der Zukunft gedacht und wahrgenommen, könnte die Potenzialität von ihm sein, etwas, was ich sehr, sehr vermisse, dass wir in echte Dialoge kommen, in echte Diskussionen, mhm, und dass uns wird ja vorgegaukelt Demokratie. Dabei ist das, was Chantal Mouffe beschreibt als postdemokratischer Zustand, diese Krise, die im Moment da ist, dass wir wieder authentisch und wahrhaftig darüber diskutieren überhaupt, was Sache ist, was Realität heute ausmacht. Das passiert ja nicht. Und vielleicht ist das die Chance, der Bewusstseinsimpuls von ihm, zu sagen, okay, lasst uns doch ehrlich sein, lasst uns endlich ernst uns selber nehmen. Wie geht es uns denn in dieser Gesellschaft, in diesem sozialen Raum, der nicht menschlich ist?
Also meine Erwartung ist, wenn es gut läuft mit seiner Präsidentschaft, dann wird er ein Grundmotiv, was schon jetzt in vielen seiner Reden vorkam, noch weiter verbreiten, da noch ein größeres Publikum für finden. Und das ist seine tiefe Überzeugung, dass wir Menschen in der Lage sind, in unserem Lebensentwurf über unsere eigenen Interessen hinausgehen. Für Gauck, und das ist sehr elementar eigentlich, er hat so ein Bild mal gezeichnet, es gibt diese Dreiheit von Verantwortung für sich selbst, für das Du und für den Raum um uns. Also wir sind als Menschen in der Lage, über die bloßen Eigeninteressen hinauszugehen und für andere und auch für etwas Größeres, als wir im Moment selbst schon sind, Verantwortung zu übernehmen. Und eigentlich, das ist ja auch seine Botschaft, sind die Voraussetzungen dafür in diesem Land, in dem wir leben, so gut wie noch nie. Mhm. Trotz allem, was es zu verbessern gilt und gibt. Aber die Voraussetzungen sind eigentlich da. Wir können uns selber ermächtigen. Also niemand hindert uns eigentlich als wir selbst.
Vielen Dank. Ich möchte gerne jetzt auch unsere Mikrofone wieder aufmachen. Und die Telefonnummer, unter der Sie sich hier bei uns im Studio einwählen können, ist in Deutschland 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40 und in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode jeweils 92 54 32, nochmals der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste. Und wie auch immer können Sie sich auch per E-Mail bei uns in die Diskussion einschalten. Die E-Mail-Adresse wäre radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Und bevor sich der erste Hörer hier einwählt, möchte ich gerne gleich eine E-Mail-Frage an euch beide stellen, die uns schon erreicht hat. Eine kritische Frage, die schon in der Überschrift fragt, ist Gauck ein Wolf im Schafspelz? Und der Hörer schreibt hier, obwohl Gauck sicher in einigen Bereichen engagiert arbeitet, hege ich große Zweifel, ob er wirklich empathisch ist und sich in die Nöte von Mitmenschen hineindenken kann. Wie kann ein Mensch, der Pfarrer war, die Verzweiflung von Hunderten von Occupy-Bewegten als albern abtun? Wie kann er Schröder und Hartz IV gutheißen, Sarrazin als mutigen Mann bezeichnen? Die Kirche soll nicht alle modernen Zuckungen mitmachen und eine versenkte Ölplattform gefällt den Fischen gut und stellt keine Umweltverschmutzung dar, sagt Gauck. Gauck stellt sich als Kämpfer für die Freiheit dar, kommt mir aber seltsam konservativ, kalt und teilweise herablassend vor. Wo ist das mitfühlende Verständnis?
Wenn ich darauf mal eine Antwort versuchen kann, in dieser Leser- oder Hörerantwort ist ja sozusagen kondensiert, was bestimmte Teile der Medien in den letzten Tagen seit der Nominierung über Gauck zusammengetragen haben, Medien, die vielleicht eher so aus dem linken Spektrum kommen. Und da muss ich sagen, ich bin ja auch selber Journalist. Wenn man sich näher anguckt, woher diese Vorwurfsversatzstücke kommen, dann muss ich sagen, das sind oft journalistische Techniken, denen die sich verdanken, denen man, wenn sie die Bild-Zeitung verwenden würde, sehr kritisch sehen würde. Also nur etwa diese Sarrazin-Geschichte, das ist ja Land auf, Land ab durch manche Blogs gegangen, dass also er irgendwie was Positives über Sarrazin gesagt hätte. Und wenn man sich das Interview mit der Süddeutschen Zeitung, wo er zu Sarrazin befragt wurde, dann mal wirklich anschaut, dann sieht man, dass er zum Beispiel, dass Gauck diese biologistische Deutung von Fähigkeiten unterschieden total ablehnt, dass er das kritisch zurückweist, dass er auch, dass er überhaupt sehr kritisch diesem Thilo Sarrazin gegenübersteht. Und diese Bemerkung mit dem Mut, die ist in so einem Nebensatz gefallen, wo er sagt, na, man muss ja Mut haben, sich irgendwie gegen bestimmte Meinungen oder so zu stellen. Und was viele gar nicht wissen vielleicht, ist, dass Joachim Gauck selber eine Stiftung gegründet hat gegen das Vergessen, die es seit einigen Jahren gibt, die also sowohl gegen das Unrecht des DDR-Staates das Vergessen erschweren will, aber die zum Beispiel auch eine Hotline gegen Rechtsextremismus hat und Projekte gegen Rechtsextremismus macht. Also es ist also, der Mann ist an dieser Stelle, finde ich, völlig klar. Und es ist einfach nicht fair, einem solchen Mann gegenüber mit solchen Halbsätzen zu kommen. Und Ähnliches könnte man auch zeigen zu den anderen Vorwürfen. Gauck hat sich in anderen Zusammenhängen sehr positiv darüber geäußert, dass Menschen auf die Straße gehen, dass sie ihre Meinung sagen. Man müsste da jetzt ein bisschen weiter ausholen, wo seine Kritik an der Kapitalismuskritikbewegung liegt. Aber man hat da wirklich versucht, so mit so ein paar Schlagworten, eigentlich würde ich jetzt wirklich sagen, wirklich niedere Instinkte in der Bevölkerung zu wecken, wie das sonst wirklich nur die Boulevardmedien machen.
Also ich würde dieser kritischen E-Mail durchaus ein bisschen Raum geben. Und so diese Herzenswärme, dieses Mitgefühl ist schon auch etwas, was ich vermisse bei ihm. Das ist etwas, was ich nicht so total spüre.
Okay, also du würdest sagen, da würdest du durchaus auch einen kritischen Vorbehalt mit reinbringen.
Ja, absolut. Also ich würde für mich diese Kritik zulassen.
Ja, und es geht ja auch nicht darum, dass es keine Kritik an Joachim Gauck geben soll. Und eines ist sicher, dass er an vielen Dingen anecken wird. Und die paar Dinge, die ich von ihm gelesen habe, ich habe mittlerweile einiges von ihm gelesen, da ist auch einiges darunter, dem ich nicht zustimme. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich ihn als Chance für dieses Land sehe. Und das ist auch interessant, dass man auf eine andere Art und Weise über Menschen in politischen Ämtern reden kann, wo es eben nicht nur um politische Inhalte geht, um die geht es immer auch, sondern auch um den Menschen dahinter. Insofern, dass das jemand wirklich auch die Standhaftigkeit, die Authentizität und auch die Glaubwürdigkeit hat, wirklich über seinen eigenen Schatten drüber zu gehen, weil jemand an größere Dinge glaubt. Und einfach die Tatsache, dass jemand wie Gauck das auch mit seinem Leben sozusagen darstellen kann, gibt ihm eine Kraft Und in dieser Kraft sehe ich eigentlich auch eine Ermutigung und eine Ermutigung für viele Menschen, wirklich eine aktivere Rolle zu übernehmen. Und deswegen ist auch das, was du angesprochen hast, Matthias, dass er in dieser ersten improvisierten Fernsehansprache gesagt hat, dass er vor allem zu diesen Menschen in Deutschland, die Verantwortung übernehmen wollen, sprechen will. Ich fand das einen unheimlich starken Bezugspunkt, weil er wirklich, um das Wort wieder aufzugreifen, Menschen ermächtigen will, aktiv gemeinsam Leben hier in Deutschland zu gestalten. Und das ist etwas, was ihm vielleicht mehr gelingen wird als üblichen Politikern.
Also ich glaube, wir sind es, Tom, gar nicht mehr gewohnt, so über Politik und bestimmte Positionen zu reden. Wer redet denn noch so differenziert und sagt auch, okay, es ist auch gut, dass wir in die Kontroverse gehen? Das ist ja in der derzeitigen Situation, also findet es halt ja gar nicht stattgefunden. Bei seinem Vorgänger brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Also mein Gefühl ist, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, dass wir so reden und sagen, ja, also wirklich in eine echte Diskussion kommen, in einen echten Dialog. Also das ist meine Empfindung.
Schön. Vielleicht, dass auch der erste Hörer, Zuhörer, die erste Zuhörerin hier mit im Telefon sich einbringen möchte. Die Leitung, glaube ich, ist offen.
Hallo?
Ja, hallo.
Was mich gerade angesprochen hat, ist das, was du gerade, Tom, nochmal herausgehoben hast, nämlich diese Ausrichtung oder diesen Punkt, dass es zu etwas Höherem zu streben. Und das ist das, was ich auch bei diesem Johannes Gauck sehr gut finde oder was mich anspricht, bei allem, was irgendwie auch strittig sein kann. Aber überhaupt in unserer Gesellschaft wieder den Fokus dahin zu legen, dass wir auf etwas Höheres streben. Und dass darüber wieder in der Gesellschaft diskutiert wird, das finde ich ist so ein großer Schritt mit dieser Wahl, was mich dann an der Stelle einfach wirklich auch ermutigt, dass daraus eine andere gesellschaftliche Diskussion entsteht, die wirklich auch Kontroversen wieder zulässt und die wirklich einfach auch neue Möglichkeiten entwickeln lässt.
Also das ist ein ganz toller Punkt. Marlene, das finde ich, dass er das verkörpert.
Genau, und darin liegt eigentlich meine Zuversicht sozusagen, was ihn angeht. Oder das ist das Potenzial, was darin liegt. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir brauchen. Oder wo wir uns alle auch ja so sehr nachsehen und wo wir uns alle für einsetzen.
Und irgendwie finde ich es schon auch spannend, auch wenn es vielleicht mehr eine Zufälligkeit ist, dass er so einhellig von den verschiedensten Lagern jetzt unterstützt wird, die eigentlich durch die Bank auch Schwierigkeiten mit vielen von dem haben, was er sagt. Aber es ist so ein Wille spürbar, hier auch jemanden, der kontrovers ist, in ein hohes Amt zu bringen, was auch den Diskurs, genau wie es du vorher, Matthias, angesprochen hast, auf eine Art und Weise einlädt, wie miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe einige Kommentare gestern und heute auch in Zeitungen gelesen, wo Menschen schreiben, dass sie einfach sehr froh sind, mit jemandem wie Gauck streiten zu können. Wo einfach die Wertschätzung, auch wenn jemand sozusagen politisch ein Kontrahent ist, aber man freut sich, weil das jemand ist, mit dem man sich gerne auseinandersetzt, also wo der Gegensatz, der inhaltliche Gegensatz jetzt nicht das Hauptmoment ist, sondern man sieht jemanden, der wirklich ein Interesse an diesem Land hat, der ein Interesse an Zukunft hat, der vielleicht eine andere Perspektive, eine andere Position hat und man begrüßt den Dialog. Und das jetzt nicht aus einer Position von hier irgendwas schachern zu wollen, sondern aus einer Position hier wirklich ins Gespräch kommen zu wollen. Und allein das, um das auch mit reinzubringen, hat ja sehr viel Integrales. Weil wenn man integrales Denken auch ins Politische reinhebt, hat es ja auch damit zu tun, zu sehen, dass linke Positionen, rechte Positionen, konservative Positionen, fortschrittliche Positionen eigentlich auch ein Ganzes bilden. Das heißt, dass die eigentlich ein Kommunikationsganzes bilden, dass die Kraft eigentlich darin liegt, das ganze Bild auch gemeinsam ansehen zu wollen. Das ist ja das, was im Integralen aus meinem Verständnis über dieses Links-Rechts-Schema hinausgibt, weil wirklich eine authentische Wertschätzung der anderen Perspektive gegenüber da ist, nicht weil man hier ignorant ist, sondern weil man wirklich aus diesem Spannungsverhältnis verschiedener Positionen gemeinsam sich entwickeln möchte. Und da kommt dann auch eine Entwicklungsperspektive rein, die weit weg ist von dem üblichen Politikverständnis.
Also Tom, ich würde gerne nochmal das, was Marlene eingebracht hat, sagen. Also das hat mich gerade richtig berührt. Es hat mich auch so berührt gerade, weil es, glaube ich, was ganz Wesentliches zum Ausdruck bringt und weil mir das einfach so ganz, ganz fett fehlt. Wie viele Figuren im politischen Feld stehen für was Größeres, wollen, haben diese größere Perspektive. Sehr, sehr wenige.
Ja, aber wenn ich da gerade noch was zu sagen darf, der Punkt ist der, worauf fokussieren wir uns? Und das ist sowas, ich denke, ich glaube, diese Euphorie, die hat auch damit zu tun, dass alle total froh sind, dass wir wieder uns in diese Ausrichtung zu was Höherem begeben können.
Naja, die anderen sind, und auch ich, einfach froh, dass wir mit diesem Quatsch aus Großwedel und diesem Klinkerhaus befreit sind.
Okay.
Ja. Okay, das war eigentlich so ein Beitrag.
Danke. Aber es gibt das tatsächlich. Es gibt eine Rede von Gauck, die ist auch irgendwie im Internet zu hören, Tom, wo er wirklich über das ganze Spektrum der Parteien schaut und wirklich bei jedem etwas findet, was man schätzen kann. Mhm. Also das soziale Engagement bei den wirklichen Sozialdemokraten, also nicht bei den Bürokraten, sondern bei den echten Sozialdemokraten, die gewerkschaftlich wirklich engagiert sind. Dann das ökologische Engagement bei den Grünen, das wirklich Liberale bei den Liberalen, die auch für den europäischen Gedanken ganz viel beigetragen haben. Und auch dieses Wertkonservative bei den Christdemokraten, also wo er wirklich so guckt, wo sind die eigentlichen Beiträge, die die Parteien leisten könnten, wenn sie sich wirklich darauf besinnen würden, was ihnen als Beitrag liegt. Das konnte er alles schätzen. Selbst ein bisschen bei den ganz idealistischen Jungen, die bei der Linken sind, konnte er schätzen. Wobei ihm das natürlich da etwas Schätzenswertes zu finden noch nicht gelingen wird. Also bei den alten, sofern da alte Parteikader sind. Das sind einfach biografische Dinge, die muss man auch sehen. Das wird nicht zu lösen sein bei ihm. Aber da fand ich durchaus so einen integralen Zug auch drin. Wirklich das Berechtigte dieser unterschiedlichen Betonungen des einen zu sehen.
Ja, vielleicht ist ja noch eine weitere Hörerstimme, die sich hier mit einbringen möchte.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, ich will noch mal ganz zurück zu dem Anfang, weil ihr von Integrität gesprochen habt. Und ich fand das Tolle eigentlich auch schon an dieser ganzen Diskussion um die Causa Wolf, wie es immer hieß, dass das so lange gedauert hat, und das war jedem leid, aber wenn man sich die angeschaut hat, was in den Feuilletons von allen großen deutschen Zeitungen geschrieben wurde, war eigentlich das Mutmachende und das, was mich positiv stimmt, dass da sehr genau immer wieder nachgefragt wurde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit, was ist die Rolle eines Bundespräsidenten und wie muss man sich da verhalten. Und ich fand es toll, dass zu dieser ganzen Zeit da sehr hartnäckig eigentlich immer wieder eine Lesart von diesem Causa Wolf ins Spiel gebracht wurde, die das nicht zu einer persönlichen Affäre gemacht hat, sondern wirklich zu einer kulturellen Unterscheidungsfähigkeit, was bewerten wir wie und wie finden wir darüber einen Konsens? Und das finde ich jetzt natürlich mit dem eigentlich das treffendste Argument, dass wir jetzt mit Joachim Gauck jemanden haben, der eben für Integrität birgt, der eben in seinem Lebenserfahrung, in seiner Geschichte tatsächlich das eingelöst hat. Das heißt, wir haben damit wirklich jemanden, dass diese Messlatte in diesem kulturellen Diskurs, dass wir uns wieder klar werden, was ist eine Haltung im Leben, was ist eine Perspektive im Leben, was heißt wirklich Freiheit, dass das nicht nur ein Spruch ist und dass Verantwortung nicht nur ein Spruch ist, sondern dass es tatsächlich mit, wie es vorhin jemand sagte, eben mit Streben nach Hören, also wirklich mit Tiefe und mit Inhalt geprägt wird. Das ist eigentlich dadurch gegeben, dass dieser Mann das aushält und dass er da ein Gesprächspartner ist, der dieses Resonanzfeld eröffnen kann. Und da ist es dann egal, ob das ist alles dann nicht auf seinen Schultern, sondern das ist klar, das muss die Gesellschaft, muss das aufnehmen, diesen Diskurs, aber es muss jemand da sein, der das beantworten kann. Und dafür ist er da, dafür steht er und deswegen bin ich da eigentlich eher bei denjenigen, die das ganz euphorisch sehen.
Danke. Wollt ihr kurz dazu was sagen? Ich habe noch vorher vergessen, eine technische Sache, die ich eigentlich immer dazu sage, die ich auch diesmal nicht dazu gesagt habe, dass die Telefone in der Grundschaltung stumm geschaltet sind und mit der Stern-6-Tastenkombination freischaltbar sind. Falls jemand daran gescheitert sein sollte, bitte ich um Entschuldigung. Ich sage das normalerweise dazu, habe das diesmal nicht dazu gesagt. Sie können mit der Stern 6 Ihr Telefon freischalten und auch nachher wieder in die Stummschaltung zurückschalten. Und damit nochmal die Frage, ob noch jemand hier sich aus dem Publikum mit einbringen möchte.
Ja.
Ja, hallo.
Hallo. Also, was mir total gefallen hat, seitdem die Frau sich da eingeschaltet hat, habe ich das erst sehen können, wie sich hier Menschen unter euch, also ich sage erstmal euch, Deutsche, weil ich bin selber nicht deutsch, euch das Land so wichtig ist und ihr dafür geht. Das merke ich erstmal, finde ich total super, weil ich habe richtig meine Vorurteile gespürt und die kann ich jetzt leichter zur Seite tun und auch sehen, was ich immer als eine unglaubliche Herausforderung vor allem hier in Deutschland empfinde, wenn man was mit dem Intellekt verändern will, dann den Intellekt empfinde ich wie eine Insel, diese Insel wird wie durchgeflügt, wenn jemand sich diese Aufgabe macht, den Intellekt wirklich zu ergründen, zu erforschen, bis zu den äußersten Rändern. Und dann gehört auch der Mumm dazu, der Mut, dann über diese Grenzen hinauszugehen. Und wer das wagt in solch einem Land wie Deutschland, wo der Intellekt so hochgepriesen ist, der wird einfach was anderes erleben. Also es macht mir selber einen Schauer auch. Mhm. Dann einfach loszugehen. Und bis jetzt fühlt sich halt schon so an, dass jeder auf den anderen wartet. Sodass er dann auch nachgehen kann. Aber diesen Schritt zu vollziehen, ohne auf einen Herrn Gauck oder auf jemand anderen zu warten, ist wie nackend einfach loszugehen, ja.
Vielen Dank, wenn ich zu diesem Statement vielleicht an euch beide was kurz als Frage auch weitergeben darf. Ist so eine emphatische Befürwortung, sich wirklich für etwas in diesem Land einzusetzen, etwas, was in Deutschland problematisch ist, wünschenswert ist, wichtig ist? Oder ist das etwas, wo es dann doch besser wäre, ein bisschen vorsichtig damit umzugehen?
Also ich will nochmal unterscheiden. Es geht jetzt nicht primär für mich darum, obwohl ich diese Persönlichkeit sehr schätze, sich für diesen Menschen nur einzusetzen oder für diesen Menschen zu begeistern, sondern für das, was da möglich geworden ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was für viele andere jetzt auch, also wenn es nicht kaputt gemacht wird, ja, sage ich auch mal, ja, was für viele andere auch ein Beispiel sein kann, zu sehen, es ist möglich, auch gesellschaftlich, auch bis in die Politik hinein, die ja wirklich unattraktiv geworden ist für ganz viele Menschen. Da will man ja nicht rein in diese Klüngelwirtschaft, da was zu machen. Warum soll das nicht auch möglich sein, dass vielleicht eine neue Generation von jungen Menschen wieder anders in die Politik reingeht?
Wenn ich den Hörer richtig verstanden habe.
Ich würde gerne auch was dazu sagen, Tom.
Wenn ich ganz kurz noch nachfragen darf. Wie ich den Hörer verstanden habe, hat er es auch nicht auf den Gaub gemeint, sondern, sondern einfach diese Emphase oder Inspiration, hier wirklich auch in diesem Land oder für dieses Land was machen zu wollen, was in Deutschland natürlich eher auf einen gewissen Vorbehalt stößt, als in weniger belasteten Ländern, lass es mich so sagen.
Sich überhaupt für sein Land
einzusetzen. Sein Land einzusetzen. Und einer der Dinge, die man jetzt um diese Diskussion, auch unsere Diskussion ersehen kann, ist, dass hier auch eine gewisse Begeisterung durchkommt, dass ein auch tief emotional empfundenes Engagement möglich ist. Ist das einer der Aufbrüche, die durch so etwas initiiert werden können?
Für mich persönlich ist es so. Ich spüre das durchaus, dass das auch eine stärkere Verbindung, ein stärkeres Ja zu diesem Land bedeutet bei mir. Kann ich ganz persönlich sagen.
Matthias?
Also ich würde gerne auf den Beitrag von dem jungen Mann gerne nochmal eingehen, der mich jetzt auch sehr berührt hat, weil ich glaube, was sehr, sehr Wesentliches trifft. Und er hat ja beschrieben, dass sehr viele warten, sehr viele jammern und immer so auch in die Opferrolle hineingegangen sind. Und ich glaube, Tom, und das schließt vielleicht den Kreis zu deiner Frage, zu deiner Eingangsfrage, liegt im Moment eine Chance im Raum. Und ich würde sagen, im Moment, nicht seit Gauck, aber schon seit ein paar Monaten, liegt was im Raum, dass gerade was Wichtiges passiert. Und das hat mit diesem Thema und mit diesem Beitrag von dem jungen Mann, glaube ich, zu tun. Wir sind an der Situation, an der Wendesituation, dass wir die Geschichte annehmen, dass wir politisch, spirituell damit gearbeitet haben, ernsthaft. Und aus dieser Situation geht jetzt die Energie nach vorne. Und ich würde natürlich diesen jungen Mann und noch viele andere und uns einladen, etwas mutiger zu sein. Und zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt. Und ich warte nicht auf Herrn Gauck, ich warte nicht auf Herrn Steininger, ich warte nicht auf Herrn Heisterkamp, ich mache diesen Schritt.
Jetzt würdest du diese Einschätzung, die jetzt ja über den Namen Gauck hinausgeht, dass das hier eine Öffnung entsteht und dass diese Öffnung damit zu tun hat, dass Geschichte mit Geschichte anders umgegangen wird und dadurch eine neue Verantwortung möglich wird und dadurch auch eine neue Energie nach vorne möglich wird. Willst du das auch so sehen?
Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich ab dem 18. März einen Präsidenten haben, der für diese Botschaft sehr stark stehen wird. Denn es ist ja auch seine Aussage, nicht zu warten, auch nicht so viel zu jammern in Deutschland, sondern die Möglichkeiten zu nutzen. Ich finde, da passt er zumindest gut rein. Ich wäre ein bisschen noch vorsichtiger mit der Einschätzung, ob die Großwetterlage tatsächlich in diese Richtung insgesamt geht. Da reichen mir die Indizien noch nicht aus.
Ja, für eine Frage hätten wir noch ganz kurz Zeit, wenn noch jemand in der Leitung ist.
Ja, ich sage nochmal vielen Dank. Also ich muss einfach nur noch kurz sagen, ich muss echt sagen, Deutschland, das wurde schon vorhin gesagt, ist wirklich ein Wahnsinnsland, weil hier liegt alles schon vor und da jetzt einfach noch Leben reinzubringen, also wirklich Leben, so in der Tiefe und Weite, ist einfach schon möglich, weil die Basis da ist. Und ja, ich sage auch vielen Dank für die Sendung. Also noch einen schönen Abend.
Danke. Vielen Dank.
Dann Dankeschön.
Nehme ich das auch als Schlusswort. Außer ihr zwei wollt noch kurz noch dem etwas zufügen.
Na, ich hätte den Impuls, dass wir vielleicht eine kurze Abschlussrunde machen und dass jeder nochmal irgendwie einen Satz zu dieser Sendung und zu diesem Thema sagt.
Okay, mach das.
Also wenn ich bei mir meine Empfindungen ernst nehme, sind zwei, drei wichtige Sachen in diesem Bewusstseinsprozess in dieser Stunde für mich passiert. Einer war der Beitrag durch Marlene. Da ist mir richtig was klar geworden, für was Gauk steht. Diese Vertikalspannung für etwas, was über mich hinausgeht, für das aufs Höhere. Und es hat mich sehr berührt, dieser Beitrag von dem jungen Mann, der sich eingebracht hat und wir an diese Frage gekommen sind, die mir vor der Radiosendung nicht klar war, was, Tom, du mit der Chance wirklich, wirklich gemeint hast. Und durch diesen Beitrag ist mir dieses Bigger Picture, die größere Geschichte klar geworden. Diese Energie, die im Moment für mich im Raum war. Von daher, herzlichen Dank.
Ja, auch nach Berlin. Herzlichen Dank. Jens.
Ja, vielleicht nur ein etwas nüchterneres Wort noch am Ende. Und zwar, was man also bei aller Begeisterung vielleicht oder bei aller Hoffnung an der Person Gauk festmachen kann. Ein anderer Aspekt und wichtiger Aspekt an ihm ist ja auch gerade, dass er auf die Notwendigkeit der Stetigkeit hinweist. Also seine Arbeit, um da das Biografische nochmal zuletzt zu erwähnen, als Hüter dieser Stasi-Unterlagen, das ist eine ungeheuer langwierige Aufgabe, die einen ganz langen Atem gebraucht hat. Das war nicht mit der Begeisterung, sage ich mal, dieser Wende zu machen, sondern da war eine ganz lange, tiefe Überzeugung nötig. Und sowas finde ich auch sehr beispielhaft, dass wir uns auch sagen müssen, es hilft, würde auch gar nichts helfen, kurzfristig begeistert zu sein, sondern wir müssen auch diese schwere Arbeit der Umwandlung der Gewohnheiten, des Alltäglichen, der Gefahr, immer wieder absinken zu wollen. Das müssen wir auch im Blick haben. Und wir brauchen auch wirklich diesen langen Atem, diese Stetigkeit für den Wandel.
Vielen Dank. Dem möchte ich nichts mehr zufügen. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch Gerne. Die Zeit genommen habt. Ja. Und ich finde es eine ganz spannende Diskussion. Wir sind natürlich erst am Anfang von etwas, das noch gar nicht wirklich begonnen hat. Insofern haben wir eigentlich mehr über Erwartungshaltungen gesprochen. Aber ich glaube, da steckt schon sehr viel drinnen. Und danke für eure Beiträge und eure Perspektive dazu. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Schöne Grüße aus Berlin.